6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Bevor es mit der Folge losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Foo Fighters The Color and the Shape, Nickelback Silver Side Up und Machine Head The Blackening. Ich zog Foals Holy Fire, The Smith, The Queen is Dead und The Eagles, Hotel California. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen, sehr schön, dass ihr den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus.
Hi. Und ja, ihr hört 6 aus dem Glas, das wusstet ihr schon. Und ja, wir sind endlich mal pünktlich. Ne? Unser Plan, also unser geplanter Rhythmus ist eigentlich jeden Freitag, jeden zweiten Freitag, pardon. Also freitags alle 14 Tage soll eine neue Folge reinkommen. Wenn die nächste auch pünktlich kommt, dann haben wir das auf jeden Fall dann zweimal hintereinander geschafft. Markus, wie geht's dir?
Gut. Ja, ich habe ordentlich gehört, Musik gehört, viel Musik gehört, andere Musik gehört, manchmal auch. Aber auch diese wunderbaren 3 Alben.
Ja, ich hab eines der Alben extrem viel gehört, fand ich extrem cool. Ein Album habe ich weniger gehört und ein anderes habe ich auch ein paar Mal gehört, war auch okay.
Okay.
Ja, und ich kann das relativ leicht vorhersagen. Also ich glaube, ich weiß, was auf der 1 ist. Ja.
Ja, aber Ranking ist ja Ranking und was in der Rezension steht, das ist ja dann immer noch offen. Ist es ein Komplettverriss oder nicht?
Ja klar, also das ist natürlich bei uns Konzept so. Wir haben das ja manchmal, dass wir irgendwie 3 grandiose Alben haben und wo das Ranking dann auch schwer ist. Also ich muss sagen, das Ranking diesmal fiel mir nicht unbedingt schwer, aber es hat mich sehr überrascht, also bei mir.
Okay.
Und das
klingt doch mal gut.
Noch irgendwelche Anmerkungen, bevor du deine Nummer 3 vorstellst? Soll ich raten?
Nee, also ganz kurz nochmal dazu, es fiel mir jetzt auch nicht unbedingt schwer, aber also es gab 2, die natürlich ein bisschen konkurriert haben miteinander. Aber es gibt ja natürlich auch noch ein drittes Album. Darüber reden wir jetzt. Fangen wir doch mal einfach an mit Nickelback. Alter. Du hast es schon geahnt. Also, Nickelback Silver Side Up aus dem Jahr 2001. Nickelback ist eine kanadische Rockband, die 1995 in Hanna, Alberta, Kanada gegründet wurde. Die ursprüngliche Besetzung bestand aus den Brüdern Chad Kroeger im Gesang und Gitarre und Mike Kroeger am Bass sowie Ryan Peak Gitarre, Hintergrundgesang und dem Schlagzeuger Brandon Kroeger. Also irgendwie schon fast wie so eine Hansen-Band.
Ja, das ist, glaube ich, das ist ein Cousin oder so.
Achso, ja, okay, gut. Ihren Durchbruch schaffte die Band im Jahr 2001 mit dem Album Silver Side Up und der Single How You Remind Me, die weltweit ein großer Erfolg wurde. Nickelbacks Musikstil wird häufig als Post-Grunge und Alternative Rock beschrieben. Die Band hat im Laufe ihrer Karriere mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht, darunter The Long Road 2003, All the Right Reasons 2005 und Dark Horse 2008. Ihre Musik ist bekannt für eingängige Melodien, kraftvolle Gitarrenriffs und Themen, die sich oft um persönliche und emotionale Erfahrungen drehen. Trotz ihres kommerziellen Erfolgs hat die Band auch viel Kritik und Spott erfahren, was sie jedoch nicht davon abgehalten hat, eine große und treue Fangemeinde zu behalten. Nickelback hat weltweit über 50 Millionen Alben verkauft und zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere Juno Awards, Kanadas bedeutendster Musikpreis. Bis heute bleibt die Band aktiv und setzt ihre musikalische Reise fort. Nickelback hat oft den Ruf, dass ihre Songs sich ähnlich anhören und einen austauschbaren Sound haben. Kritiker bemängeln, dass ihre Musik zu kommerziell ist und die Texte eher plump wirken. Obwohl sie dem Rock-Genre zugeordnet werden, fehlt es manchen Hörern an der charakteristischen Intensität. Interessanterweise bestätigen musikalische Untersuchungen, dass es tatsächlich eine gewisse Wiederholung und geringe klangliche Vielfalt in ihren Songs gibt. Das negative Image der Band hat also auch musikalische Gründe. Das nur zu den Studien. Gut. Jetzt kommt zu meiner Kritik. Nickelback zu bashen ist zu einfach. Damit wird man dieser Band nicht gerecht. Denn Nickelback ist, ich sage es ungern, ein Phänomen. Ja, eigentlich sind die Grundvoraussetzungen für eine sehr gute Band da. Eine Band, die voller Einflüsse zu sein scheint. Man hört mal Pearl Jam heraus, dann höre ich da tatsächlich auch in einem Song Anleihen von Nine Inch Nails The Perfect Drug. Oder wurde da etwa geklaut? Schon ist die Referenz auch schon wieder weg und Chad Kroeger schmettert mit seiner wirklich kraftvollen Stimme Songs heraus, die eintönig, aber auch eingängig sind. Später im Hördurchlauf klingt dann alles wieder mehr nach gutem altem Bluesrock. Bluesrock für Leute, die Rolling Stones noch nicht kennen. Aber ich verheddere mich in meinen Vorurteilen, denn ups, da sind die kurzweiligen 39 Minuten von Silver Side Up auch schon wieder vorbei. Was bleibt nun hängen? Und was macht Nickelback zu solch einem Phänomen? Unterm Strich war der Hördurchlauf nämlich nicht der erwartete Ohrenkrebs, aber insgesamt so schmackhaft und sättigend wie ein Happy Meal. Nun, das Grundproblem, was ich mit Nickelback habe, ist, dass Nickelback wie Garfield sind. Garfield wacht morgens auf und kratzt sich den Wanst, nur um einige Schritte zu gehen, um seine Lasagneschale zu erreichen. Problem von Garfield ist aber, dass er vor Müdigkeit einen Zentimeter vor der Lasagne-Schüssel wieder scheintot umkippt. Ja, so nah und doch so fern. Dieser Spruch passt zu Nickelback. Irgendwie klingt das alles faul und geklaut, dann aber versuchen sie auch mit minimaler Anstrengung Gitarren-Soli, die wirklich keine sind, Songtexten, die ChatGPT schlechter schreiben könnte, und einen Sänger, der sein Bestes gibt, aber immer gleich klingt, dieses Ding namens Nickelback Sound zu generieren, und sie sind damit verdammt erfolgreich. Kunst ist das nicht, aber nachmachen kann oder will man das auch ja auch nicht. Insofern mad props an Nickelback. Also als Song packe ich Too Bad.
Ja. Ja, Chad Kroeger GPT, ne?
Quasi, ja.
Ja, ich kann dem wenig entgegensetzen, weil ja, objektiv, man kann sich das alles so angucken und im Prinzip meine Nummer 3, ich bash die irgendwie fast genau aus den gleichen Argumenten gleich so richtig. Ich mag die ersten drei Nickelback-Alben einfach. Also das, auch das davor, das The State und das Curb. Ich finde die einfach gut. Und ich verstehe wirklich nicht, dass auf Nickelback so draufgehauen wurde, direkt ab Beginn. Also heute, ich weiß ja nicht, wie viele Alben, ich weiß gar nicht, wie viele Alben seit Silver Side Up kamen. Also ich würde alles glauben zwischen 5 und 15. Und die waren auch letztens auf Tour, haben irgendwie Lanxess Arena voll gemacht. Da gehe ich auch nicht hin. Ne? Das höre ich mir auch nicht an, weil dafür ist es dann irgendwie zu Mainstream. Aber ich finde, das Silver Side Up ist einfach wirklich, wirklich gutes Rockalbum und so baukastenartig die Texte auch sind. Ich finde nicht, dass die so plump sind, wie man ihnen das vorwirft. Also irgendwie The Living Room becomes a Boxing Ring, okay, ja, ist jetzt nicht richtig clever, aber ist jetzt auch nicht so dumm wie, ja.
Du spielst auf den Opener an, oder? Richtig? Du spielst auf den Opener an?
Ja, Never Again ist es genau.
Never Again. Ja, fand ich jetzt auch einer der stärkeren Songs, muss ich sagen, aber als Opener deutlich zu schwach. Also ganz ehrlich, das ist, also im Vergleich zu den anderen Alben. Gut, wenn man das jetzt mal fragt, gut, ja, aber es ist ich muss es mal, okay, kurz zu dem Opener, zu diesem Song. Guter Song zum Thema häusliche Gewalt, ja, also ja. Thematisiert das auch gut.
Also der Text ist besser als zum Vergleich Papa Roach's Broken Home.
Ja, aber ich höre mir dann, was weiß ich, höre mir Aerosmith, Janie's Got a Gun dreimal lieber an als Nick, als den. Also es hat auch was mit Musik zu tun. Es ist zu repetitiv, es ist zu lang einfach und zu, ich weiß es nicht. Also ich will das nicht alles wirklich bis zum Ende bashen, das möchte ich nicht, aber es ist einfach wirklich, ich sehe da auch in dieser Band irgendwie Potenzial und ich mag in Teilen, also nicht in Teilen, also das klingt ein bisschen hart, aber ich mag wirklich die Stimme von Chad Kroeger durchaus, aber er hat halt immer den gleichen Tonus. Also er hat immer diese, wie hast du das neulich noch genannt? Diese
Klangfarbe?
Nee, Klangfarbe, ja, auch das, aber er hat er singt halt immer irgendwie gefühlt wie so eine gleiche Frequenz, also quasi, als ob er immer so, ich kann das musikalisch leider nicht ausdrücken, aber irgendwie hat er, als ob er diese Rhythmik oder die Jamben oder wie auch immer irgendwie immer gleich nimmt. Und das ist so, das finde ich halt ganz schlimm.
Auf Dauer. Zu mechanisch, also.
Es ist zu gleich. Also du kannst natürlich auch, wenn ich jetzt gerade diesen Vergleich mit Mick Jagger oder Rolling Stones habe, kannst du auch Mick Jagger vorwerfen, dass er zu gleich klingt oder so, aber der hat deutlich mehr Leben in seiner Stimme als Chad Kroeger. Also, weil es ist irgendwie zu eintönig. Ganz eintönig einfach. Und Studien belegen das auch.
Ich hatte halt gehofft, so ein bisschen, dass du wie die meisten vielleicht nur irgendwie ein, zwei Singles kennst, die dir halt
zu Recht
irgendwie doof findest. Das auf Albenlänge eben dich dann zumindest davon überzeugt, dass das halt doch solide gemachter Post-Grunge ist, aber gut, dann ist das halt nicht so, muss ich hinnehmen. Ja,
muss jetzt einfach mal hinnehmen, genau.
Alles willst gut. Willst du raten, was ich auf der 3 habe?
Boah, ich denke, die Eagles werden dir aufgrund der Länge der Songs und überhaupt irgendwie nicht so zusagen.
Ja. Das tut es. Diese bekackten Eagles. genau. Okay, kommen wir erstmal zu der Band an sich. Die Eagles, eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten, wurden 1971 in Los Angeles, Kalifornien gegründet. Die ursprünglichen Mitglieder waren Glenn Frey an Gesang und Gitarre, Don Henley am Schlagzeug und am Gesang, Bernie Leadon an der Gitarre und Randy Meisner am Bass und am Gesang. Ihre Musik vereinte Elemente aus Rock, Country und Folk. Ihr Debütalbum Eagles erschien 1972 und enthielt den Hit Take It Easy, der die Band sofort ins Rampenlicht rückte. Ihr drittes Album On the Border 1974 brachte den Durchbruch mit dem Hit Best of My Love. 1975 veröffentlichten sie das Album One of These Nights, das mehrere Hits lieferte, darunter den Titelsong und Lion Eyes. Der größte Erfolg kam 1976 mit dem Album Hotel California, das zu den meistverkauften Alben aller Zeiten zählt. Der Titelsong Hotel California wurde zu einem ihrer bekanntesten Lieder. In den späten 1970ern kam es zu Spannungen innerhalb der Band, was 1980 zur Trennung führte. 1994 kamen die Eagles für das Hell Freezes Over Album wieder zusammen und tourten erfolgreich weiter. Nach Freys Tod 2016 setzte die Band ihre Tourneen mit neuen Mitgliedern fort. Die Eagles haben zahlreiche Preise gewonnen und wurden 1998 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Ihre zeitlosen Hits und ihr einzigartiger Sound hinterlassen einen bleibenden Einfluss auf die Musikgeschichte. Ja. Also, das Album heißt Hotel California, ist erschienen am 8. Dezember 1976, dauert 43 Minuten und 28 Sekunden, ist auf Asylum Records erschienen, wurde aufgenommen in den Criteria Studios in Miami und in den Record Plant Studios in Los Angeles zwischen März und Oktober 1976. Ja, das Ganze wurde über 32 Millionen Mal verkauft. Das ist echt eine Ansage, also vor allem in den 70ern. Zwei Grammy Awards bekommen, unter anderem für Album des Jahres. Eines der meistverkauften Alben aller Zeiten, vielfach zertifiziert, insgesamt 26 Mal Platin in den USA. Ja, kommen wir zu meiner Review. Was ist das für eine ekelhafte Mainstream-Scheiße? Wirklich, ich hatte bisher wenig bis gar keine Meinung zu den Eagles. Ich kannte den Song Hotel California und fand ihn immer etwas nervig, aber schon noch erträglich. Nachdem ich nun ein ganzes Album gehört habe, falle ich mal wieder vom Glauben ab. Von dem Moment an, als die ersten Akkorde des Titeltracks einsetzten, wusste ich, dass ich auf etwas Schreckliches gestoßen bin. Hier trieft es nur so vor Klischees. Sex, Drugs und Rock'n'Roll sind auf das verträgliche Maß für Lieselotte Müller aus der Reihenhaussiedlung runtergedampft. Wirklich zum Kotzen. Hier haben die Amigos alle ihre Songs geklaut. Die Eagles schaffen es, eine seelenlose, überproduzierte Klangkulisse zu schaffen, die jeglichen Hauch von Authentizität vermissen lässt. Hotel California ist ein Paradebeispiel für sterile Rockmusik, die sich an den Massengeschmack anbietet, ohne jemals wirklich zu berühren. Jeder Song auf diesem Album ist ein weiteres Beispiel für kalkuliertes Songwriting, das darauf abzielt, so viele Platten wie möglich zu verkaufen, ohne Rücksicht auf musikalische Integrität. Songs wie Victim of Love und Live in the Fast Lane sind nichts weiter als fade Kopien von sich selbst, ohne jegliche Tiefe oder Substanz. Es ist, als hätten die Eagles eine Checkliste von Rockklischees abgearbeitet und dabei jeden Funken Kreativität geopfert. Es ist erschreckend, wie dieses Album von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wird. Es scheint, als hätte die breite Masse völlig vergessen, was gute Musik ausmacht. Stattdessen wird diese weichgespülte, emotionslose Sammlung aus der Retorte in den Himmel gelobt, während echte Kunst und Innovation im Schatten stehen. Insgesamt ist Hotel California ein armseliger Versuch, die Illusion von Rockmusik zu erzeugen, während es in Wahrheit nur ein weiteres Produkt der Musikindustrie ist, das darauf abzielt, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu befriedigen. Wenn dies das Beste ist, was die Eagles zu bieten haben, dann bin ich froh, dass ich mich nie weiter mit ihrer Musik beschäftigt habe. Dieses Album ist ein musikalischer Tiefpunkt, der in meiner Sammlung keinen Platz findet. Ich schließe mich dem Dude an.
Ah, Scheiße. Mann, hast du nicht einen anderen Sender?
Fick dich ins Knie, Mann. Wenn dir meine Musik nicht passt, dann kauf dir doch ein eigenes Taxi.
Ey, ich hab ne echt harte...
Ich fahr gleich rechts ran, da kannst du laufen.
Mann, komm schon, das war eine ziemlich harte Nacht und ich hasse diese bekackten Eagles, Mann.
Wirklich. Also, ja, okay. Ich hab immer über den Gag in Lebowski gelacht, weil es halt einfach eine lustige Szene ist, ne? Da regt sich einer so sehr über das Autoradio auf, dass er irgendwie lieber sich mit dem Taxifahrer prügelt, als auch nur einen Song zu hören.
Ja.
Und jetzt habe ich was gehört und ne, das ist komplett recht. Also der Dude.
Aber Scherz beiseite, Johannes. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen getroffen und ich muss sagen, ich muss dich wirklich warnen. Warte ab, bis du zwei Herzen aus Gold von den Amigos in diesem Glas ziehst. Dann hörst du mal wirklich.
Ey, allein, dass du einen Song von den Amigos mit Titel kennst.
Wie kannst du nur die Amigos so schlecht machen?
Es tut mir leid. Ich hab in meinem gebrauchten Auto, was ich gekauft habe, war im CD-Player noch eine CD von den Amigos. Und, ja.
Genau.
Das Auto ist, glaube ich, sehr verstört, wenn es die ersten 10 Jahre seiner Existenz nur die Amigos gehört hat und jetzt mit Sachen wie Machine Head konfrontiert wird.
etwas konfus. Ja.
Aber wirklich, ich muss mich natürlich, das frage ich mich auch, selber fragen so, boah, wäre ich 1976 Eagles-Fan gewesen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es auch nicht, aber ich mag halt den Titelsong und ein paar Songs nehmen drumherum, aber ich kriege jetzt keinen Ausschlag wie du. Also
ich habe es wirklich so im Auto gehört und ich habe gar nicht auf die Texte geachtet, aber ich habe es so im Autofahren gehört und habe gedacht, boah, bleibt das jetzt so? Bleibt das jetzt dieses kitschig-volkige Gedudel und dieses Gejaule? Und ich habe immer gehofft, so kommt der nächste Song, da muss doch was...
Kommt da nochmal so ein...
Kann ich bitte was hören, was nicht die Single ist? Es war wirklich... Also ich fand es wirklich furchtbar. Metal
Break, ja.
Also was auf die Liste kommt, was ich noch so einigermaßen erträglich fand, war das hier Life in the Fast Lane. Das hat halt so ein bisschen Rock'n'Roll und so ein bisschen Tempo. Aber der Rest wirklich, also ich mag auch die Stimmen so nicht. Das klingt so, als würde das irgendwie meine Oma hören. So. Boah, nee.
Das mag sein, dass deine Oma das gehört hat. Ich weiß es ja nicht. Aber ja.
Ja.
Also, nee. Also wir haben jetzt beide unsere Guilty Pleasures auf den Tisch gelegt.
Unser System ist jetzt geleert, ist jetzt raus. Ist jetzt
quasi.
Ist out of our system, ja.
Richtig. Zu Not etwas völlig anderem, würde ich sagen.
Something completely different.
Genau. Also, nebenbei möchte ich mal betonen, ich bin ja manchmal ein bisschen abergläubisch, wegen der Glasziehung. Ich habe irgendwie schon ein für dieses Mal ein Thema gefunden, und zwar Farbenlehre. Silver, Black und ja. Color and the Shape, ja, wie auch immer.
Stimmt.
Es ist schon interessant. Wie auch immer. Willst du raten? Nee, wie auch immer. Ich weiß nicht. Also,
ich war auch sehr überrascht, aber es werden die Foo Fighters sein, ne? Nein, natürlich. Also wir reden jetzt über Machine Head, ein fantastischer Song von Bush. Nein, stimmt. Ja, wir reden über The Blackening, eines der besten Metal-Alben aller Zeiten.
Hören wir mal an. Ja, genau. Also Machine Head, The Blackening aus dem Jahr 2007. Machine Head ist eine amerikanische Metal-Band, die 1991 in Oakland, Kalifornien von Rob Flynn und Adam Deuce
gegründet wurde. Das ist nicht gut, ne? What the Deuce?
Aber der wird nicht Dusch heißen. Das wird Deuce. Den Namen, glaube ich, ändern. Hey, du Dusch.
Ja. Duquet.
Duquet, genau. Der Dusche, genau. Genau. Robin Flynn, der zuvor in den Bands Violence und Forbidden, oder nennt man das Violence, wie auch immer, wegen diesem Bindestrich, und Forbidden gespielt hatte, wollte eine Band gründen, die aggressiv und melodisch zugleich sein sollte. Mit Deuce am Bass, Logan Mader an der Gitarre und Tony Costanza am Schlagzeug, später durch Chris Kontos ersetzt, nahm die Band ihr erstes Album Burn My Eyes auf, das 1994 veröffentlicht wurde. Das Album wurde ein großer Erfolg in der Metal-Szene und ist bekannt für seine kraftvollen Riffs und gesellschaftskritischen Texte. In den folgenden Jahren erlebte Machine Head mehrere Besetzungswechsel, wobei Flynn das einzige konstante Mitglied blieb. Die Band veröffentlichte eine Reihe von Alben, darunter The More Things Change 1997, Through the Ashes of Empires 2003 und The Blackening 2007, das von Kritikern hoch gelobt wurde und als eines der besten Metal-Alben des Jahrzehnts gilt. Machine Head ist bekannt für ihre intensiven Live-Auftritte und ihre Fähigkeit, verschiedene Metal-Stile zu kombinieren, von Thrash und Groove-Metal bis hin zu New-Metal. Trotz der Herausforderungen und Veränderungen der Besetzung hat die Band ihren kompromisslosen Stil beibehalten und bleibt eine feste Größe in der Metal-Welt. Zum Album The Blackening. Auch ohne große Recherche zu betreiben, weiß man ab dem 10-minütigen Opener Clenching the Fists of Dissent, dass das hier keine Schmuseparty wird. Nee, Machine Head sind fucking pissed, um genau zu sein. Wie der Titel der Platte schon verrät, ist die Farbe schwarz nicht nur Programm, sie wird auch hier zur Farbe der Seele, die sich voller Wut, Hass, Trauer und Selbsthass fast auffrisst. Schwarz ist aber auch die Farbe des Öls. Es geht in manchen Songs ganz klar um die Bush-Ära und den aus 9/11 resultierenden Irakkrieg. Die Musik ist hier nicht nur Ventil, sondern malt auch mit den schwärzesten Tönen und heftigsten Riffs ein Kunstwerk, vor dem ich mich verneigen möchte. Nicht jeder Song ist ähnlich atemberaubend wie der Opener oder Now I Lay Thee Down oder gar Hallowed Be Thy Name. In ausufernder Spieldauer zimmern Machine Head hier Metal-Klassiker aufs Parkett, dass es eine helle Freude ist. Die Band kombiniert komplexe Arrangements mit technischem Können und Tempo. Die Texte behandeln vielfältige Themen und die Produktion passt perfekt zu den Songs. Die Musik ist ein Inferno aus tonnenschweren Grooves, Double-Bass-Attacken und ausufernden Soli. Ein unverkennbarer Sound, der die Wut der Band widerspiegelt. Außergewöhnlich finde ich neben der technisch unglaublich aufspielenden Band auch die Stimme von Rob Flynn, der mal wie Maynard James Keenan klingt im Song A Farewell to Arms, sogar ungewohnt zerbrechlich wie Daniel Johns von Silverchair. Das Album landet daher auf der 2, weil es mit über einer Stunde Laufzeit leider zu lang geraten ist, aber Metal-Fans, hört euch dieses Meisterwerk an, es lohnt sich. Ja. Ja, mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
Was packst du auf die Liste?
Auf die Liste habe ich Clenching the Fists of Dissent, der Opener. Ja. Also der 10-Minuten-Opener. Und Farewell to Arms, was mir wirklich sehr gut gefallen
hat. Ja, Opener und Closer, ja. Genau. Finde ich auch, es sind doch die beiden besten Songs. Ich finde es aber auch, ich finde es so mutig. Ne? Mit welchem Song wollen wir einsteigen? Dem längsten. Bist du da sicher, Rob?
Ja.
Ja. Okay, alles klar, machen wir so. Ja. Weil ich liebe das Album auch, aber ja, also es ist halt fucking lang. Es ist halt wirklich eine Stunde geknüppelt. Und wenn das ich stimmt. Also tatsächlich mein Go-To-Song von dem Album, den ich so oft höre, ist tatsächlich Beautiful Morning, die Nummer 2. Der hat
ja mit diesem Fuck You All.
Genau.
Am Anfang, ne? Ja. Das genau. Fand ich auch mega. Ich dachte so, das könnte eigentlich mein Wecker werden an schlechten Tagen oder so. Aber ist natürlich auch nicht schön für mein Kind, sowas zu hören.
frühkindliche musikalische Erziehung. Doch, das geht.
Das stimmt.
Nee, aber es freut mich, dass es dir gefallen hat.
Ja, ist nett, wirklich nettes Album.
Nie von gehört. Ja,
Du,
du hattest schon mal Machine Head im Glas, Katharsis war das Album.
Ja, genau.
Ey, es ist so lange her, ich erinnere mich.
Ich glaube, es hat mir ganz gut gefallen, aber es hat mir bei weitem nicht so gut gefallen wie das hier.
Nee, Blackening ist auch besser. Also Blackening ist auf jeden Fall. Also Blackening ist, finde ich, ist das beste Machine Head-Album. Dann danach, wie heißt das Album? Das Imperium ist da drauf, aber da weiß ich gerade auch nicht, wie das heißt. Aber ich glaube, das ist Through the Ashes of Empires. Freut mich, dass sie dir gefallen haben. Ich hab die leider noch nie live gesehen. Aber ist auch die Touren nicht so oft in Europa. Also sie sind schon in den USA, glaube ich, ganz gut unterwegs, aber Europa eher nicht so. Ja. Naja, cool.
Cool.
Ja, möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
Ja, es ist, also, wenn ich jetzt plakativ sein, ich bin jetzt mal plakativ und sag, ja, weil du Morrissey so verachtest, dann kommt dann die nächste nächste Stufe des Verachtens dann auf der 2 des Missen.
Ja, das ist richtig, aber ich fand das sehr
aus gut. Musikalischen Gründen.
Okay. Ja, also und ich habe auch tatsächlich mal zur Abwechslung wirklich auch viel auf die Texte gehört, weil es ist ja relativ schwierig, das bei den Smith nicht zu tun.
Das ist richtig.
Und ja, also kommen wir mal zu The Smith, The Queen is Dead. The Smith waren eine britische Rockband, die 1982 in Manchester gegründet wurde. Die Band bestand aus dem Sänger Stephen Patrick Morrissey, dem Gitarristen John Martin Marr, dem Bassisten Andy Rourke und dem Schlagzeuger Mike Joyce. Sie zählen zu den einflussreichsten Bands der 1980er Jahre und prägten die Indie-Musikszene mit ihrem melancholischen und intelligentem Stil. Ihre Musik zeichnete sich durch Marrs jangly Gitarrenspiel und Morrisseys charakteristische Stimme und scharfsinnige Texte aus. Ihre Lieder behandelten oft Themen der Entfremdung und des persönlichen Leids, jedoch oft mit einem untergründigen Sinn für Humor und soziale Kritik. Hier ein kurzer Einschub, da ich bei der Recherche über den Begriff jangly gestolpert bin und ihn nicht kannte. Der Begriff jangly beschreibt einen bestimmten Gitarrensound. Charakteristisch für diesen Sound ist ein klares, helles Klingen der Akkorde, das durch den Einsatz von leicht verzerrenden Effekten oder Reverb erzeugt wird. Der Sound ist oft leicht dissonant und erzeugt eine lebendige, sprudelnde Klangqualität, die besonders in der Indie- und Alternative-Musik beliebt ist. Gitarren, die für ihren Jangly-Sound bekannt sind, nutzen oft Single-Coil-Pickups wie die Rickenbacker oder Fender Telecaster. Wieder was gelernt.
Oh, oh, oh.
The Smith veröffentlichten 4 Studioalben, beginnend mit ihrem Debüt The Smith 1984, gefolgt von Meat is Murder 1985, The Queen is Dead 1986 und Strange Ways Here We Come 1987, die alle großen kommerziellen und kritischen Erfolg hatten. Trotz ihres kurzen Bestehens hinterließen sie einen bleibenden Eindruck auf die Musikwelt, Einfluss. Sorry nochmal. Trotz ihres kurzen Bestehens hinterließen sie einen bleibenden Einfluss auf die Musikwelt. Die Band löste sich 1987 aufgrund von Spannungen zwischen den Mitgliedern auf. Ihre Musik und der kulturelle Einfluss sind jedoch nach wie vor präsent in der modernen Musikszene. Ja, zum Album. Das Album heißt The Queen is Dead von The Smith, ist erschienen am 20. Februar 1986, dauert 43 Minuten und 57 Sekunden, ist auf Rough Trade Records erschienen, wurde in London, England aufgenommen zwischen September und Dezember 1985. Es wurden ungefähr 3 Millionen Exemplare weltweit verkauft und 1986 wurde es das Album des Jahres beim NMI und in der Rolling Stones 500 besten Alben aller Zeiten ist es auf Platz 247. So, dann kommen wir zu meiner Review. Als jemand, der den musikalischen Zenit der Smith verpasst hat, in meinem Kindergarten war eher Rolf Zukowski angesagt, wurde mein musikalischer Geschmack durch den Grunge der 90er und den Nu Metal der 2000er geprägt. Morrissey und Johnny Marr waren für mich lange nur Namen aus der Vergangenheit, deren Musik ich erst viel später entdeckte. Es ist schon ironisch, dass ich The Queen is Dead erst so spät für mich entdeckt habe, denn dieses Album ist ein unbestreitbares Meisterwerk, das vielleicht sogar den Grundstein für viele meiner musikalischen Favoriten der 90er Jahre gelegt hat. Mein Platz 1 in dieser Folge wurde unbestreitbar von Marr und Morrissey beeinflusst. Doch dazu später mehr. Vom ersten Track an wird klar, dass dieses Album etwas Besonderes ist. Die grandiosen Lyrics und die extrem eingängige Hook von The Queen is Dead setzen einen Ton, der sich durch das gesamte Album zieht. Morrisseys Texte sind scharf, witzig und provokant. Eine Gratwanderung zwischen Geschmacklosigkeit und Genialität, die er im Gegensatz zu heute 1986 noch spielend meisterte. Frankly, Mr. Shankly ist ein perfektes Beispiel dafür. Sarkastisch, spritzig und voller versteckter Botschaften. Das wahre Highlight für mich ist Big Mouth Strikes Again. Hier glänzt besonders Johnny Marr mit seinem virtuosen Gitarrenspiel, das den Track unverwechselbar macht. Der Text ist pure Selbstreferenz und zeugt von einer Reflexionsfähigkeit, die man heute bei Morrissey so schmerzlich vermisst. Wer mit dem Feuer spielt, der wird eben manchmal verbrannt. Vielleicht war Morrissey aber einfach schon immer ein Provokateur um der Provokation willen, und in den 80ern wurde es eben weggelächelt und eine Substanz unterstellt, die nie existierte. Rückblickend muss ich gestehen, dass meine anfängliche Zurückhaltung gegenüber The Smith ein großer Fehler war. The Queen is Dead ist mehr als nur ein Album. Es ist eine Zeitkapsel, die eine Ära einfängt, die ich verpasst habe, aber nun umso mehr schätze. Morrissey und Marr hatten einen Einfluss, der weit über ihre aktive Zeit hinausreicht. Und es ist kein Wunder, dass dieses Album so oft als eines der größten Alben aller Zeiten gelistet wird. Jedes Mal, wenn ich jetzt die düsteren poetischen Texte und die klangvollen Gitarren höre, fühle ich mich verbunden mit einer vergangenen Ära, die meine musikalischen Vorlieben unbewusst geprägt hat. The Queen is Dead ist nicht nur ein Meisterwerk seiner Zeit. Es ist eine Lektion in musikalischer Genialität, die ich nie müde werde zu studieren.
Cool, freut mich sehr.
Ja.
Frankly, Mr. Shankly, ich musste anhalten.
Alles gut.
Ich wollte schon anfangen zu singen. Ich kann nicht singen.
Bitte auch nicht so ein Schema.
genau.
Ich habe das halt gehört und war halt, also ich kenne natürlich Big Mouth Strikes Again, ist ein super geiler Song. Ich fand den Text immer ein bisschen weird, weil ich immer gedacht habe, so, das ist viel Gewalt und Feuer und so, ne? Wenn man sich das da mal insgesamt anhört und auch guckt, wie damals so die Leute auf Morrissey reagiert haben, dann ergibt das schon alles deutlich mehr Sinn. Und ja, The Queen is Dead ist natürlich einfach bitterböse Kritik am britischen Adel, der immer ausgesprochen gehört. Und ja, es ist einfach ein super Album.
Hast du schon gesagt, welche Songs du reinpackst?
Ja, Frankly, Mr. Shankly und Big Mouth Strikes Again.
Ah, okay.
Also ich habe es nicht gesagt, aber die zwei packe ich auf die Liste.
Okay. Für mich wäre Cemetery Gates auf jeden Fall auch mit dabei. Okay. Ja. Also es gibt so viele geile Songs auf
hier. Ja, also das Album ist auch echt sehr fluffig. Das kann man so echt weghören, weil also auch auch wenn man die Texte, wenn man jetzt nicht so drauf achtet. Aber es ist, also ich bin halt nach wie vor bezüglich Morrissey, ich find's halt so weird, weil, also der ist ja heute, hat er ja offenkundig den Verstand verloren. Also heute muss man ja
schon sehr
nicht mehr diskutieren. Also eigentlich schon so seit 10 Jahren mindestens. Aber wenn man damals so sich das anhört und das hat auch so vor allem unter dem Aspekt so Ironie, Comedy, Satire, dann ist es eigentlich sehr grandios. Andererseits ist es halt oft auch dann, man liest halt diese Texte oder hört sie sich an, ja cool, und dann hört man, was der halt so von sich gibt, wenn er sich offenbar nicht hingesetzt hat und geschrieben hat, und dann denkst du dir halt auch so, Alter, was zur Hölle, was ist falsch mit dir? Und das ist natürlich eine interessante Diskrepanz.
Das ist ein sehr, wie soll ich sagen, sehr gefährlicher Denker, wenn man so will. Darf man das so sagen?
Ja, genau. Ja.
Und ob der damals schon so drauf war, ich weiß es nicht. Ich habe mal versucht, seine Autobiografie auf Englisch anzufangen. Und der hat ja bei Pension Popular Classics publiziert. Oder wurde publiziert. Habe ich mir mal gekauft und das ist auch alles schon sehr von sich selbst eingenommen. So, das ist halt, der ist halt auch ein sehr ziemlicher Loner, so.
Ja.
Und das ist halt dieses Ding, wenn du ein Loner bist, dann ist wirklich paradox, aber du bist dann irgendwie auf der einen Seite, kommt immer diese Loneliness halt auch in den Texten rüber und das deswegen haben die auch so eine Fanbase gehabt damals, auf dem wegen, ja, das gerade mit Teenies und so.
Ja.
Die haben sich da absolut wiedergefunden.
Ja,
der Teenage-Angst. Teenage-Angst, genau, richtig. Ja. Aber irgendwie diese Paradoxie ist halt, dass er gleichzeitig dann doch wieder als Popstar irgendwie dann doch als Rampensau mehr gefordert hat. Er wollte mehr Anklang haben.
Ja, der kommt irgendwie mit seiner eigenen Ambivalenz nicht klar.
ganz ambivalent, komplett ambivalenter Typ. Ja. Ja.
Und also ich glaube, dass auch das musikalische Genie bei Smith absolut Johnny Marr war und dass der halt auch irgendwann mal gesagt hat, so Alter, ich habe keinen Bock mehr auf den Bekloppten. Also, sorry, die Texte sind gut und er kann auch singen.
Die reden auch heute nicht mehr miteinander.
Ja, genau, da müssen wirklich tiefe Wunden sitzen, wenn die irgendwie seit, was haben wir jetzt, über 30 Jahren nicht miteinander sprechen. Also es ist schon krass.
Ja, das ist halt, trotzdem haben sie Chemie gehabt irgendwo.
Ja. Also, und Johnny Marr ist ja auch erfolgreicher Produzent, ne?
Der Solo-Artist, der macht aber auch Filmmusik, sehr viel. Okay,
cool.
Teilweise auch mit Hans Zimmer hat er was gemacht und so. Ach, cool. Also ganz viel Kram. Ja, mit Modest Mouse hat er, glaube ich, auch mal hat es sich schon mal in Glas, The Crips war der auch schon mal zwischendurch mal. Aushilfsgitarrist und so. Also, ja. Der findet schon sein Ding. Genau.
Ja. Sehr gut. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Foo Fighters.
Genau.
Eine deiner absoluten Lieblingsbands. Ich bin gespannt.
Ja, also Lieblingsbands kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie schon
mal live
Genau.
Genau. Also ich habe auch keine Lieblingsband, aber es gibt halt schon so. Ich könnte 10 aufzählen, glaube ich.
Ja, ich komme auch auf 10 locker. Genau. Okay, also Foo Fighters, The Color and the Shape von 1997. Foo Fighters ist eine US-amerikanische Rockband, die 1994 in Seattle gegründet wurde. Das prominenteste Mitglied und Bandgründer ist der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl. Nach dem Ende von Nirvana nahm Grohl ein Demo-Tape auf und veröffentlichte es als Solo-Debüt der Foo Fighters. Hits wie This Is A Call, I'll Stick Around, For All The Cows und Big Me stiegen in den US-Charts, in die US-Charts ein. Auf dem zweiten Album, The Color and the Shape, wurde aus der Ein-Mann-Band eine richtige Band gemacht. Grohl engagierte den Bassisten Nate Mandel und den Schlagzeuger William Goldsmith von der Emo-Band Sunny Day Real Estate sowie den Germs-Nirvana-Gitarristen Pat Smear und holte dann den Pixies-Produzenten Jill Norton ins Boot, um die erfrischenden Kontraste und das persönliche Songwriting von The Color and the Shape aus dem Jahr 1997 festzulegen. Grohl gefiel in weiten Teilen das Drumming von William Goldsmith nicht und so nahm die Band in einer Re-Recording-Session mit Dave Grohl an den Drums über 80% des Albums neu auf. Anschließend wurde Golding
Alles muss man selber machen lassen.
Genau. Anschließend wurde Golding durch den vormaligen Alanis Morissette-Drummer Taylor Hawkins ersetzt, der auf Color and the Shape nicht zu hören ist, aber ab diesem Zeitpunkt bis zu seinem überraschenden Tod am 25. März 2022 fester Bestandteil der Band ist und war. Kurzum, die Foo Fighters haben nichts Geringeres als Musikgeschichte geschrieben. Sie veröffentlichten 11 Alben, ein Live- und Akustikalbum und zahlreiche Live-DVDs. Man sagt ihnen nach, dass sie live besser sind als auf Platte. Und dies stimmt auch. Sie haben mit zahlreichen Musikern bereits gemeinsame Auftritte absolviert, von Rick Astley bis hin zu den übrig gebliebenen Mitgliedern von Led Zeppelin und Queen. Aktuell besteht die Band aus Dave Grohl, Nate Mandel am Bass, Chris Shiflett und Pat Smear an Gitarren, Ramy Jaffe an Keyboards und Josh Fries an Schlagzeug. Nun zu The Color and the Shape. Dieses Album unvoreingenommen zu rezensieren, fällt mir schwer, da es wie ein Tattoo ist. The Color and the Shape gehört zu mir, da ich noch weiß, wie ich die Videos auf MTV sah, wie ich Songs wie Up in Arms mit meiner Band covern durfte. Letztlich erinnere ich mich aber auch, dass ich dieses Album einfach nur rauf und runter hörte. Es sollte noch bis zum Album One by One dauern, bis ich die Band im Palladium zu Köln das erste Mal live sehen durfte. Das ist immer noch mein bestes Konzerterlebnis ever. Wie soll ich also ran an dieses Werk? Nun, ich hörte The Color and the Shape vielleicht mit etwas anderen Ohren als damals. Nun weiß ich auch mehr über Dave Grohl und verstehe musikalisch, woher er kommt. Er liebt Punkbands wie The Germs oder Bad Brains genauso, wie er die Beatles liebt. Und genau diese Mixtur aus Krach und Harmonie findet man auf The Color and the Shape. Dass Grohl mit dem zweiten Album seiner, wenn man so will, Solo-Karriere in einer Band bereits Klassiker wie Everlong oder My Hero schaffen würde, ist für mich Zeugnis eines wahren Talents. Hinzu kommt aber auch unglaublich viel Spaß am Krach und am Rocken. Hört man Up in Arms mit seinem klaren, leise Lautschema, dann ist das auf Platte vielleicht ganz nett. Live wird das zu einer Macht, wenn dann die ganze Halle hüpft. Ruhige Balladen wie Walking After You, das damals für die ersten Akte X-Film eingesetzt wurde, runden das Gesamtbild ab. Dieses Album gehört für mich in ein Museum. Als Songs packe ich Monkey Ranch, February Stars und Hey Johnny Park rein.
Mhm. Ja. Ja, freut mich. Also war mir klar, dass das also
ist ja.
Es wäre jetzt wär schwierig gewesen, wenn was, also ich überlege auch so, was hätte mit in der Ziehung sein müssen, das im Glas ist, dass nicht Foo Fighters auf Platz 1 landet. Und mir ist nichts eingefallen, also von dem, was bisher gezogen wurde. Also muss ich überlegen. Also vielleicht noch Tool, aber
also es ist
keine Ahnung.
Ich muss mal hart überlegen. Es gibt natürlich immer noch, ich kenne ja die gesamte Diskografie und ich finde eigentlich, gibt zwar immer noch so ein paar Highlights zwischendurch oder nach dem zweiten Album, aber ich finde das zweite Album immer noch das Beste von denen irgendwie.
Ja, ich würde sogar fast sagen, dass die Foo Fighters nach der Self-Titled, der Color and the Shape, danach leider ein bisschen so eine Singles-Band geworden sind. Zum Beispiel, ja, wie heißt das Album, wo The Pretender drauf ist? Ist das One by One?
Nee, das ist Echoes,
Patience, Silence and Grace. Genau. Ja. Das hat geile Songs, aber halt so drei oder vier. Ne? Und der Rest ist halt so, ja, ist halt okay. Auf gar keinen Fall schlecht, aber das ist so ein bisschen, es gibt so ein paar Bands da, die mag ich, aber eigentlich will ich nur die Best-of hören. Also von denen, wo ich sage, die können gute, geile Songs schreiben, aber ein ganzes Album ist irgendwie selten oder halt vielleicht nur das Frühwerk. Also Metallica würde ich da zum Beispiel einordnen.
Das ist richtig, ja.
So, ich liebe Master of Puppets und hier, also die ersten drei halt, ne, mit dem ersten Bassisten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. So, aber danach ist es halt so ein, ja, von der Black ist Enter Sandman ist ganz geil und
Sad But True
ist ganz gut, aber da muss halt schon überlegen. Und so ist es dann halt irgendwie auf allen weiteren Alben auch, oder eigentlich auch schon auf der Justice for All oder so, was da drauf won. Aber genau, also Band wurden dann die Foo Fighters auch, wo du halt irgendwie sagst, okay, scheiße ist das alles nicht, aber so richtig, es gibt so drei, vier Brecher pro Album. Und das ist halt, wie gesagt, bei The Color and the Shape halt nicht so, ne? Da ist halt wirklich All Killer, No Filler. Und
ja, und mir gefallen die Balladen halt auch genauso wie wie der krachige Kram. So. Ja. Das ist, und das ist halt auch dieser schöne Kontrast, wenn man in diesem Farbspektrum bleiben will. Das ist halt der Kontrast, den macht das ganze Ding auch halt aus. Und aber ein kurzer Vermerk sei gestattet, also an alle, die das Album vielleicht noch nicht kennen, also es gibt ja noch junge Zuhörer vielleicht. nee, weil ich habe das Ding auf Spotify gehört. Ich will jetzt Spotify auch nicht shamen oder wie auch immer.
Nein,
es ist auch eigentlich, die haben auch keinen Fehler gemacht an der Stelle, aber es ist halt typisch. Also Foo Fighters haben eigentlich immer ein relativ klares Schema für Alben. Es muss ein unglaublich fetter Opener da herkommen. So. Ja. So, und es muss ein sehr, sehr klarer Closer reinkommen in das Album. Dazwischen kann alles Mögliche passieren. So, und auf dem Album ist es halt so, das fängt halt mit Doll an, das ist halt so ein Akustik-Track und der mündet halt in den richtig, eigentlich wahren Opener Monkey Ranch.
Genau.
So. Und der Closer ist halt New Way Home. New Way Home ist einer der besten Closer, die Foo Fighters hier abgeliefert haben. Und Monkey Ranch ist einer der größten Opener, die Foo Fighters hier abgeliefert haben. Die Version des Albums, die ich da jetzt gehört habe, hat halt noch den Zusatztrack The Color and the Shape ans Ende gepappt. Der Track ist unglaublich scheiße. Also es ist wirklich eine B-Seite sondergleichen.
Ja.
Die gehört da nicht hin. Also nur für, ich will es ja nur als Warnung aussprechen.
Ja.
Das Ding endet mit New Way Home fertig.
Ja. Also mal genereller Hinweis, also es gilt für alle Streaming-Dienste, also ich bin ja mittlerweile bei YouTube Music, aber da ist es auch so, zum Beispiel bei meiner Nummer 1 bei Foals, Holy Fire, da ist es halt auch so, wenn man ein Album so hören will, wie das mal gedacht war, geh auf Wikipedia oder Discogs oder so, guck dir die Original-Playlist an, mach dir aus dieser Tracklist eine eigene Playlist, weil sonst kriegst du halt immer sonst kriegst du halt immer irgendeinen Schmuh oder dass dann hinten nochmal eine Live-Platte oder so dran ist, die da auch eigentlich so nicht reingehört, weil es halt Exclusive Spotify Release bla ist.
Genau, und das ist dieses, oder das ist das Deluxe-Modell des Albums oder so.
Und wie du schon sagst, The Color and the Shape ist kein guter Song. Und es hat ja auch einen Grund, dass sie den damals aufgenommen haben, aber dann doch nicht aufs Album draufgepackt haben, aber sich halt gedacht haben, naja, aber der Titel ist eigentlich ganz gut. Also das ist ein guter Albumtitel, aber der Song, ja, pack den in meinen Giftschrank, der hätte ja eigentlich auch bleiben sollen.
Richtig.
Oder halt auf eine B-Seiten-Sammlung oder was auch immer. Ja,
zum Beispiel, genau. Ja.
Okay. Ja.
Gut, ich bin nur gespannt auf The Folds.
Ja.
Dass das auf 1 kommt.
Ey, alter Falter, es ist richtig.
Also, gutes Album, ja. Feines Ding.
Ist eine gute Band. Ja. Wirklich meine Überraschung der letzten 14 Tage. Kommen wir erstmal zur Band. Folds ist eine britische Indie-Rock-Band, die 2005 in Oxford gegründet wurde. Die ursprünglichen Mitglieder waren Yannis Philippakis am Gesang und der Gitarre, Jack Bevan am Schlagzeug, Jimmy Smith an der Gitarre, Walter Gervers am Bass und Edwin Congreve am Keyboard. Die Band erlangte schnell Aufmerksamkeit für ihren einzigartigen Mix aus Indie-Rock, Dance-Punk und Math-Rock. Ihr Debütalbum Antidotes erschien 2008 und wurde von Kritikern gelobt, besonders für seine energetische und rhythmische Komplexität. Der Durchbruch gelang Folds mit ihrem zweiten Album Total Life Forever im Jahr 2010, das für den Mercury Prize nominiert wurde und Hits wie Spanish Sahara enthielt. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Band Holy Fire, das kommerziell erfolgreich war und Songs wie Inhaler und My Number hervorbrachte. Ihr Sound entwickelte sich weiter in Richtung einer epischeren und emotionaleren Klanglandschaft. 2015 folgte What Went Down, das düsterer und intensiver klang. 2019 überraschte Folds ihre Fans mit zwei zusammenhängenden Alben, Everything Not Saved Will Be Lost, Part 1 und Part 2, die beide hochgelobt wurden und die Vielseitigkeit und Kreativität der Band unterstrichen. Folds sind bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und ihre Fähigkeit, verschiedene musikalische Stile zu kombinieren, was ihnen eine loyale Fanbasis und Anerkennung in der Musikindustrie eingebracht hat. Ja, zum Album. Ja, das Album heißt Holy Fire. Es ist von Folds. Es ist erschienen am 11. Februar 2013 auf Transgressive Records und Warner Brothers Records. Also ich vermute mal hier einmal Label, einmal Vertrieb. Es wurde aufgenommen in den Assault and Battery Studios in London im Jahr 2012. Produziert haben das Flood und Alan Mulder. Es dauert 49 Minuten und 51 Sekunden. Es hat sich jetzt im Verhältnis eher so mittelverkauft, ne? Über 2000 Einheiten in Großbritannien, aber hey, in den 2000ern ist sechsstellig ja auch schon mal was. 2010er. Ja, es hat den NME Award für den besten Track bekommen, Inhaler, und den Q Award für Best Live Act in dem Jahr. Und es erreichte den zweiten Platz in den UK Album Charts. Ja, mein Review. Wieso kenne ich dieses Album nicht? Ich glaube, 2013 war ich von der incestuösen Indie-Disco der 2000er dermaßen genervt, dass ich alles, was auch nur dezent danach roch, gerade heraus abgelehnt habe. Ich war der Meinung, dass The Bravery, Hardfire, We Are Scientists, Block Party und die ganze Mischpoke das Genre erschöpfend ausgelotet hatten. Holy Fire widerlegt diese Annahme erschöpfend. Bereits der instrumentale Opener Prelude baut eine Klanglandschaft auf, die ihresgleichen sucht. So geht das, Yeasayer. Ähnlich wie Yeasayer of Fragrant World legen Foals hier eine Schicht über die andere, bis man sich fragt, heilige Scheiße, wie viel kommt denn da noch? Foals sagen, ja. kurz bevor das Ganze droht zusammenzubrechen, hört es auf und geht in das grandiose Inhaler über. Was als kleine, ruhige Indie-Nummer beginnt, mündet in eine wahre Rockhymne. Hier können Biffy Clyro noch was lernen. Weiter geht es geradewegs Richtung Dancefloor. Wer bei My Number nicht mindestens mit den Füßen wippt oder auf dem Lenkrad tippt, ist tot. Bad Habit beginnt mit kühlen Industrial Beats und ich frage mich, ob ich noch dasselbe Album höre. Das Niveau bleibt weiterhin enorm hoch. Foals schaffen es, abwechslungsreich jenseits von Gut und Böse zu sein und trotzdem ein homogenes Album abzuliefern. Jeder Song auf Holy Fire ist eine Offenbarung, von den atmosphärischen Höhen von Everytime bis zu den düsteren Tiefen von Late Night. Jetzt nach und nach jeden Song durchzugehen, sprengt den Rahmen meiner Review, auch wenn ich gute Lust dazu hätte. Hier reiht sich einfach Hit an Hit. Providence knallt mit wuchtigen Drums und einer rohen Energie, die live sicher monumental ist. Milk and Black Spiders verführt mit hypnotischen Gitarrenriffs und einem intensiven Aufbau, während Moon das Album mit einer melancholischen Note perfekt abrundet. Holy Fire ist nicht nur ein Album, es ist ein Erlebnis. Es nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch verschiedene Soundlandschaften, jede reich an Details und Emotionen. Foals haben hier ein Meisterwerk geschaffen, das die Indie-Rock-Szene neu definiert und mich nachhaltig beeindruckt. Für diese Momente liebe ich Sex aus dem Glas. Ohne den Podcast wäre mir diese Platte wahrscheinlich entgangen.
Freut mich.
Ja,
Gänsehaut.
Ja, und deswegen kommt es halt auch auf 1. Und ich empfehle zudem auch noch, sich das definitiv auch noch zu geben, dass What Went Down, also das Album direkt danach, auch richtig, richtig geil. Also,
okay, habe ich auch noch nicht gehört.
Super, also es ist ähnlich, ist noch ein bisschen mehr Gitarren, ein bisschen weniger Dance, aber auch super geil. Und wie gesagt, ich kannte die Band vorher gar nicht. Ich habe nie einen Song gehört und ich höre dieses Prelude und habe so gedacht, ja, okay, das ist gut. Aber es ist instrumental. Vielleicht ist die Stimme furchtbar. Und dann geht es mit diesem Inhaler los und dann ist es auch erst so ein Falsettartiges und da habe ich schon gedacht, oh, nicht schon wieder. also wie letztens bei Placebo, solange nicht singt, ist gut. Ja. Nee, aber dann dauert das halt irgendwie wirklich nur wenige Sekunden und dann bricht es halt los und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja richtig geil. Und ich habe das wirklich, ich habe das rauf und runter gehört. Also, ich habe das auch so oft gehört, dass ich tatsächlich, als ich die Review geschrieben hatte, immer noch mal nachgucken musste, welcher Song ist das? Welcher Song ist das? Weil ich das halt einfach als Gesamtwerk, ich fand es so geil. Mhm. Also, und auch wirklich, da ist so viel Unterschiedliches drin. Also wirklich das ist ähnlich heterogen und schlüssig aus einem Guss wie vielleicht von Linkin Park Hybrid Theory.
Und ja, also es ist irgendwie, also vor allem diese emotionale Reise, es ist wirklich
so
wie so ein, ja, also der Witz ist, ich bin auch nicht allein auf das Album gekommen. Mir wurde es ausnahmsweise mal geschenkt. Also, also man kriegt ja keine Alben mehr geschenkt.
Selten.
Also danke an Michael an der Stelle. Michael, K. Punkt. ja, an der Stelle Dankeschön. Also nochmal. Und ich fand's ein mega Geschenk. Ich freue mich immer noch. Ich kannte zwar die Band so vom Hören sagen, aber ich dachte, okay. Aber das war echt ein geiles Album. Habe ich auch zu der Zeit einfach dann rauf und runter im Auto gehört.
Ja, also ich weiß halt noch genau, ich war halt so 2013, ich war da halt total auf dem Metalcore und Hardcore-Trip und so, weil ich habe ja, weiß ich nicht, von 2004 bis 2011 oder so, habe ich ja jedes Wochenende aufgelegt in Köln. Und damals habe ich noch nicht so viel Metal aufgelegt, sondern halt wirklich viel Indie-Rock, ne? Und so dieses typische, ja, damals so Studenten-Indie-Rock, irgendwie halt so Killers und sowas und Blockparty und ganz viel davon aufgelegt und hier Maximo Paar, Kaiser Chiefs, Schlag mich tot. Und ich konnte das wirklich nicht mehr hören, weil ich fand, das hatte so seinen Peak, was weiß ich, 2006, 7, 8, irgendwie sowas. Und das hat sich so dermaßen alles gleich angehört, dass ich wirklich so, boah, nee, das geht gar nicht mehr. Und da bin ich dann, da habe ich das dann wahrscheinlich echt einfach schon irgendwie so ausgeblendet. Also selbst wenn mir damals jemand gesagt hätte, hier Folds Hammer rein, hätte ich gefragt, was ist denn das? Das ist Indie-Rock. Ich so, boah, nee, geh weg. Komm, geh weg. Nee. Also davon habe ich für ein Leben genug. Das ist natürlich immer falsch. Also natürlich immer falsch, so an irgendwas heranzugehen, weil man sich ja selbst die Chance nimmt.
Man muss ja einfach auch mal ein bisschen Abstand. Ich kenne das Gefühl. Man braucht ein bisschen Abstand, um es wieder zu würdigen.
Irgendwie. Genau. Das ist nicht der Punkt.
Wenn es auch Jahre sind. So.
Ja, absolut, weil genau, vielleicht hätte ich es ja damals dann auch gar nicht so wertschätzen können. Das stimmt auch wieder, ja. Vielleicht. Ja, aber nee, also wirklich danke dafür. Das war wirklich cool.
Kein Thema.
Und wir werden.
Achso, ja, sollen wir, also nee, ja, also ich würde, wir kommen jetzt zu den Gläsern, aber wir haben zwischendurch auch mal ein Refill gemacht.
Genau, das wollte ich gerade den Zuhörern sagen.
Achso, wolltest du
gerade. Ja, alles gut. Ne. Markus und ich bin letzte Woche irgendwann zu Markus gefahren und wir haben unsere Gläser jeweils aufgefüllt. Und ich bin sehr gespannt, was ich jetzt ziehen werde.
Ich bin auch sehr gespannt.
Und ich werde natürlich da wirklich so blind reingreifen, weil leider man sieht es ein bisschen von außen, was die neuen Zettel sind.
Natürlich.
Deswegen gucke ich
da auch blind rein. Warte mal, dann ziehe ich zuerst.
Zieh du mal zuerst, ja.
Habe ich jetzt zwei? Ein. Okay. The Ghost Inside Dear Youth.
Ah, sehr gut.
Mhm.
Das freut mich.
Sagt mir jetzt gar nichts. Bin gespannt.
Okay. So, dann ziehe ich jetzt mein nächstes. So, was habe ich hier? Ach, The Shins, Shoots Too Narrow.
Auch sehr gut, ja.
Shins kenne ich. Aber ich habe auch bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Wo wir da eben gerade von sprachen, ne? In die Disco 2000er.
Das ist richtig.
Okay.
Greife ich ein bisschen tiefer rein. Ja. Boah, gut gefaltet, deshalb gewonnen. Tenacious D, The Pick of Destiny.
Sehr gut. Hast du den Film gesehen?
Ich glaube, irgendwann mal ganz spät abends auf Netflix und ich bin dabei eingepennt. Sag nichts über die Qualität des Films aus, sondern über meine.
Der Film ist super.
Bioenergie.
das habe ich eben vergessen. Geht gleich weiter mit Erziehung, aber kurzer Einschub. Hast du den Foo Fighters Splatter-Horrorfilm gesehen?
Ja, den habe ich gesehen. war ganz nett, wirklich. Also,
der ist nicht gut. Der ist nicht gut.
Also mit ganz nett meine ich wirklich für einmal gucken und dann Schluss im Bus.
Also eigentlich ist es so ein, der hat 10 Minuten richtig geile Gore-Kill-Szenen. Also
die aber alle im Trailer sind.
Der ist so brutal. Aber brutal, ja. Also der ist Und also
Kerry King.
Jeder der Foo Fighters, also allesamt, das sind ja wirklich, und das muss man mal dazu sagen, die spielen alle sich selbst, ne? Das sind richtig lausige Schauspieler.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Okay, gut. So, ich greife wieder blind rein. So, nur einen. Alles klar. Was habe ich hier? Warte. Oh, Le Prus. Oh Gott. Ja, Le Prus. Le Prus.
Leprous.
Leprous?
Leprous.
Oh, okay. Ich habe die immer Le Prus genannt.
Nee, ach Quatsch.
Ich weiß, es sind Skandinavier, aber also, ich weiß, es sind keine Franzosen. Also Leprous, ja, Leprous, Malina, ja.
Sehr schön.
Ja, ja.
Was? Wie das, scheiße? Wie was?
Hier? Nein, 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 das meine ich gar nicht. Ich bin nur, also das ist ja eher so, das, ja, ja, weil das ist ja eher so meine Baustelle, ne?
Ja, genau. Leprous,
das ist ja so richtig, das ist ja so Progressive Metal auf elf.
Ja, aber ich, also habe ich schon mal gesagt, dass ich Progressive Metal mag?
Ja, ja, du magst ja auch hier Gojira.
Zum Beispiel.
Ja, okay, dann was haben wir noch?
Och Mensch, wie kann man das falten? Och nö, H-Blocks Discover My Soul.
Was hast du gegen die H-Blocks? Nichts, was hilft?
Nee, ich eigentlich mag ich den Sänger Henning. Den mag ich ganz, ganz gern. Ich lass mich überraschen. Ich habe noch kein Album gehört. Aber
das
so.
Das ist das berühmte, schwierige zweite Album.
Das ist nicht das mit dem Hai drauf, ne?
Nee, das ist genau. Das ist das Debüt, das ist Time to Move.
Ja, das ist das zweite Album. Das ist,
okay. Genau, also das Time to Move ist auch sehr gut, aber ist natürlich auch sehr 90s Crossover Mainstream und das, das Cover My Soul, das ist eben das zweite, sehr, meiner Meinung nach eigentlich das beste Album, was leider ein bisschen gefloppt ist. Ein bisschen.
Dann lass ich mich überraschen. Okay.
Ja. Okay, so, ich glaube, ich habe bisher die beiden nur alte gezogen.
Also das waren alte, ja, das waren alte.
Ja, ich gucke halt nicht hin.
Ja, es gibt ja nicht alt und neu, das ist ja alles anders.
Ja, oh, ich habe wieder nur einen von den. Ach, Florence and the Machine, Ceremonials.
Ja.
Ist das neu?
Nö, auch alt. Ja.
Wir hatten ja, das Langs, hatten wir schon, ne? Hattest du oder hatte ich?
Hatte ich.
Hattest du, okay.
Dann kriegst du jetzt mal von mir Ceremonials um die Ohren gehauen.
Ceremonials, ja. Dann bin ich gespannt. Also, ich kenne Leprous, aber ich weiß auch gerade nicht, welches Album das ist, weil ich habe von Leprous habe ich irgendwie zwei Alben, habe ich, aber ich weiß nicht. Eins, das hat so ein ganz ekelhaftes Cover, da ist irgendwie so eine Pferdefehlgeburt drauf.
Nee, das ist in dem Fall mehr so futuristisch schwarz mit so Neon-Pyramiden-Formchen irgendwie.
Okay.
Nichts Ekelhaftes.
Ja, dann
Ja.
Ja, dann haben wir es jetzt. Jeder hat seine drei Alben. Wir hören uns dann ihr hört uns in 14 Tagen wieder und Markus und ich hören uns auch in 14 Tagen wieder. Mhm. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Erzählt euren Freunden von uns, wenn ihr irgendwie Maso seid und obwohl ihr es total furchtbar findet, bis hierhin zu Ende gehört habt, dann erzählt euren Feinden von uns.
Ja, auch den Nickelback-Fans und den Eagles-Fans bitte auch mitnehmen. Die brauchen wir auch.
Eagleback.
Und die Amigos-Fans auch.
Nee. Aber wobei, das ist eine demografisch sehr große Gruppe. Die sind wahrscheinlich zwangskräftig. Also nein. Ja, vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao.